Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Ein sehr wichtiges Credo der Ordensspitäler ist, dass sie vom Beginn bis zum Ende des Lebens für die Menschen da sind. Und heute sprechen wir über ein Thema, bei dem es nicht nur um medizinische Spitzenleistungen und pflegerische Versorgung geht, sondern darum, wie das Leben bis zuletzt würdevoll gestaltet werden kann. Anlässlich des Welthospiztags am 11. Oktober freue ich mich sehr, heute Desiree Amschel-Strableck vom Krankenhaus der Elisabethinen in Graz begrüßen zu dürfen, die die Bereichsleitung Palliativ und Hospiz inne hat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Könnten Sie, bevor wir ins Thema einsteigen, unseren Hörerinnen und Hörern zuerst ein wenig über sich und Ihre Arbeit erzählen?
Ja, danke. Danke für die herzliche Begrüßung und danke für die Einladung, dass ich einen Teilbeitrag zum Podcast leisten darf. Mein Name eben Desiree Amschel-Strableck. Ich bin eine diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegende, habe 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und bereits seit 15 Jahren habe ich mein Herz dem Palliativbereich verschrieben. Ich bin seit 13 Jahren im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz tätig und darf hier den Bereich Palliativ und Hospiz leiten und führen und immer wieder auch ein Stück weiterentwickeln, was mir wirklich noch immer große Freude bereitet.
Sie begleiten ja Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Was bedeutet eigentlich diese Arbeit für Sie persönlich?
Da muss ich vielleicht da anfangen, warum es mich in den Bereich gezogen hat. Es war grundsätzlich was letztendlich dann ein Zufall, dass ich hier gelandet bin. Aber das Sterben hat mich schon von Jugend oder vom frühen Erwachsenenalter her beschäftigt, weil es einfach sehr einschneidende biografische Erlebnisse gab. Da musste ich, so wie viele andere Menschen, auch die Erfahrung machen, dass das Sterben ein Teil des Lebens ist und dass es einfach dazugehört. Und so ist diese Arbeit für mich ein ganz wichtiger Teil, um andere Menschen auf dem Weg ein Stück begleiten zu können. Das sind einerseits natürlich die Patientinnen und Patienten selbst, aber schon auch ihre Angehörigen, weil, also ich habe damals die Erfahrung gemacht, ich war sehr allein auch mit diesem Thema. Und ich finde es ganz schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass man das Thema ein bisschen zurückbringt zu den Menschen und dass wir den Menschen ein bisschen was natürlich, einen natürlichen Umgang vielleicht damit wieder zurückgeben können. Meine Erkenntnis aus den Jahren, wenn man sich mit dem Sterben beschäftigt, das ist ja äußerst unpopulär und ich werde ja immer wieder gefragt, warum tut man das überhaupt oder warum magst du das? Und meiner Meinung nach lernt man halt, wenn man sich mit dem Sterben beschäftigt, schon sehr für das Leben. Umso früher man damit beginnt, fließt es natürlich auch in die Gestaltung des eigenen Lebens mit ein. Das heißt, wenn man frühzeitig Mut hat, sich ein bisschen mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen, ob es die eigene ist oder die von Familienmitgliedern, dann kann das kann das sehr schöne Aspekte in die eigene Lebensgestaltung mit einbringen.
Was ist für Sie am wichtigsten, wenn Sie Menschen am letzten Lebensweg begleiten? Und inwiefern ist Sterben auch eine Beziehungssache?
Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, in Berührung zu gehen. Natürlich körperlich, da tut sich die Pflege leicht, weil man automatisch in Berührung ist, wenn man jemanden pflegt. Aber das Besondere ist, glaube ich, wenn man sich auf einer anderen Ebene begegnet und auch in Berührung geht. Man sagt ja immer so, also professionell wäre es nicht zu weinen oder man soll sich da nicht einlassen. Und das stimmt auch. Mitleiden darf nicht das Thema sein, aber mitfühlen, das ist, glaube ich, so eine wichtige Grundkompetenz, die man haben sollte, wenn man in unserem Bereich arbeitet. Und da befindet man sich dann eh unweigerlich schon eigentlich in der Beziehung zum Patienten, zu den Angehörigen. Und dieses in Berührung gehen, das macht, glaube ich, das macht die eigentliche Qualität aus, den anderen auch zu erspüren und natürlich dann einmal eine Träne mitzuweinen. Wichtig ist, dass man Nähe und Distanz gut kennt und klären kann und weiß, wie man damit umgeht, dass man, wenn man die Tür schließt, auch das Thema wieder schließt, um jetzt ein Bild vielleicht dazu zu verwenden.
Bevor wir jetzt weitergehen, könnten Sie uns auch kurz den Unterschied zwischen Hospiz und Palliativarbeit erklären?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, eine sehr gute Frage, die viele Kollegen aus dem Gesundheitsbereich nicht beantworten können, merke ich immer wieder. In Wirklichkeit ist das Gleiche drinnen, Hospiz und Palliativ. Man beschäftigt sich mit Menschen, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden. Eine Palliativstation ist eine Station, die an ein Krankenhaus angegliedert ist und daher gilt auch eine begrenzte Aufenthaltsdauer. Das heißt, man kann jetzt nicht zwangsläufig bis zum Versterben bleiben, auch wenn die Weiterversorgung ein Thema ist. Und das ist der große Unterschied in einem Hospiz. Das ist eine Analogie vielleicht zu einem Pflegeheim, wo eine spezialisierte Versorgung am Lebensende möglich ist. Da kann man dann auch wirklich bis zum Versterben bleiben. Da ist mir wichtig zu erwähnen, dass es seit einigen Jahren das Hospiz- und Palliativfondsgesetz ist. Im Zuge dessen gibt es einmal eine Finanzierung. Das heißt, es kann jetzt auch jeder in ein Hospiz gehen. Und der Ausbau der Plätze, der geht doch ganz gut voran, möchte ich sagen. Dass Menschen, die unter sehr schwierigen und komplexen Symptomen leiden, auch in einem Hospiz eine Weiterversorgung finden beziehungsweise ihren Lebensabend verbringen können.
Die Hospizarbeit in Österreich hat ja ihre Wurzeln so in den späten 1970er Jahren. Und einer der Pionierinnen war Schwester Hildegard Treuschel, die ja so 1978 den ersten Kurs für Sterbebegleitung in Wien abgehalten hat. Und viele Menschen wissen ja gar nicht so genau, wie die Hospizarbeit in Österreich entstanden ist. Können Sie uns da kurz zu den Anfängen mitnehmen?
Ja, zu den Anfängen. Die Anfänge, die sind ja schon vor 1000, 2000 Jahren. Hospize ist was, was es wirklich immer schon gegeben hat, seit es Pilger gibt. Und da müssen wir ein bisschen uns den Sprachstamm anschauen. Das Wort Hospiz aus dem Lateinischen steht für Gastfreundlichkeit und Gastfreundschaft. Das waren also ursprünglich Gaststätten, an denen Pilger ihre Unterkunft gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, dass damals sehr viele von diesen Pilgerinnen, wenn man sich das vorstellt, die zu Fuß unterwegs waren, die werden auch Pflege gebraucht haben und nicht selten wird dort jemand auch sein Leben beendet haben. Der eigentliche oder die heutige Bestimmung eines Hospizes, das Wort des Hospiz, die stammt aus den 60er Jahren von Cicely Saunders, also Dame Cicely Saunders heute als Dame geadelt, die im Grundberuf ursprünglich eine Pflegende war und sich dachte, jetzt ist sehr viel mit Sterbenden beschäftigt und die hat sich gedacht, da gibt's einfach mehr, ich möchte mehr. Hat Medizin nachstudiert, hat Sozialarbeit nachstudiert und hat wirklich in den 60er Jahren so die Basis für die heutige Palliative Care geschaffen. Sie gründete das St. Christopher's Hospice in London und hat damit das Wort Hospiz einmal als eine Unterkunft für sterbende Menschen das, also diesen Namen den Sterbenden, mit Sterbenden in Verbindung gebracht. Und dann gab es noch jemanden, das war in Kanada, das war vor der Hildegard Teuschl noch, einen Arzt, Maung Balfour, der hat das Konzept der Cicely Saunders aufgegriffen. Man muss dazu sagen, dass die Cicely Saunders sehr viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet hat und das noch wenig oder gar nicht professionalisiert war. Und das hat eben dieser Maung Balfour gemacht. Der hat dieses hospizliche Setting in ein professionelles Krankenhaus-Setting gebracht und hat damit den Namen Palliative Care ins Spiel gebracht. Wieder der Wortstamm, Palliare, dieses Ummanteln. Wir können den Menschen nicht mehr heilen, das ist das Palliative. Wir können aber wohl palliativ, also beschützend, ummanteln, den Menschen begleiten im Lebensende. Und von dort ausgehend hat es die Hildegard Teuschl aufgegriffen, eben in Österreich. Und da, das wissen so wenig, ja, das war Ordensfrau. Und so vieles von dem, das ist wirklich aus dem Glauben heraus entstanden. Ich mag jetzt gar nicht den Schwerpunkt auf katholisch legen, sondern einfach von Glaubensmenschen entstanden, die diesen christlichen Kern einfach da mitgetragen haben. Und die hat begonnen, sehr umtriebig da eine Szene zu entwickeln. Und das haben sich ja Menschen angeschlossen. Und flächendeckend in Österreich gibt es heute eine Hospiz- und Palliativversorgung, die wirklich auf die Hildegard Teuschl zurückgeht. Wir haben ein ganz tolles Modell, das nennt sich die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung. Das heißt, dass die verschiedenen Angebote, die es im Palliative Care gibt, bereits sehr gut strukturiert, abgebildet und zusammengefasst sind. Und das ist 30 Jahre oder sind es ein bisschen mehr jetzt, 40 Jahre, das ist in Wirklichkeit keine Zeit für die Entwicklung einer eigenen Fachrichtung. Also da ist recht eine rasante Entwicklung hingelegt worden. Und was der Karl Hanenkur mal gesagt hat, das mag ich an dieser Stelle auch erwähnen, die Palliative Care heute als wirklich Spezialrichtung in Medizin und Pflege ist die einzige Fachrichtung, die aus einer zivilgesellschaftlichen Bewegung eigentlich entstanden ist. Wenn wir jetzt zurückdenken an die Anfänge von der Cicely Saunders, da hat sich von einer Frau, die hat so viele Menschen angesteckt mit dem Feuer, da hat sich eine ganze Fachrichtung in Medizin entwickelt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es in Österreich all jemanden gegeben hat, eben wie die Hildegard Teuschl, die das aufgegriffen hat und das Feuer weitergetragen.
Jetzt tragen Sie auch das Feuer weiter, so wie man das sozusagen hört von Ihnen. Wenn wir schon bei den Entwicklungen sind, welche Rolle spielen die Ordensspitäler Österreichs bei der Hospiz- und Palliativarbeit und wie hat sich das Angebot in den letzten Jahren konkret entwickelt?
Welche Rolle die Ordensspitäler da innehaben, das ist durchaus eine interessante Rolle, weil wenn man eben ein paar Jahrzehnte zurückgeht, niemand kannte Palliative Care. Ich habe selbst in meiner Ausbildung damals, ich bin ja auch schon einige Jahre fertiger Diplomierter, einige Jahrzehnte, da hat niemand Palliative Care gekannt und dementsprechend, Sie entschuldigen den Ausdruck, unsexy war das Thema, wir beschäftigen uns jetzt damit sterbend und wir machen da eigene Abteilung und wir gründen da etwas. Und da haben, wie schon so oft in der Geschichte, die Ordensspitäler den Auftrag aufgegriffen und waren schon federführend bei den ersten Einrichtungen. Ich denke jetzt an die Caritas Socialis in Wien. In Graz war unsere Station auch gleichzeitig mit der von der universitären, also von der Universitätsklinik, auch bei den ersten dabei. Und ich glaube, dass den Ordensspitälern aufgrund ihrer Grundhaltung da ganz eine besondere Rolle eigentlich zugekommen ist, die sie aber auch wahrgenommen haben. Das Angebot, das entwickelt sie tatsächlich noch immer stetig weiter. Es gibt Palliativstationen akut, es gibt Hospizlangzeit, es gibt einen sogenannten Palliativkonsiliardienst, der in andere Einrichtungen geht. Es gibt mobile Palliativteams, die nach Hause fahren. Es ist bereits sehr umfassend. Und aktuell beginnt sich ein neues Angebot zu etablieren. So punktuell in Österreich blitzen die Palliativambulanzen auf. Es ist kein Geheimnis, man darf es offen aussprechen. Das Gesundheitssystem, es rattert gewaltig, weil kein Geld da ist und die Bedingungen werden nicht leichter werden. Und jetzt ist man natürlich auf der Suche, wie man Effizienz schaffen kann. Und das freut mich, dass wir auch da ein bisschen mithelfen dürfen in der Entwicklung. Man kann auch, ohne dass man Abstriche in der Menschlichkeit macht, trotzdem ein bisschen mehr Effizienz generieren. Und da ist, glaube ich, die Palliativambulanz ein ganz tolles Beispiel dafür, weil es ja Menschen gibt, die unheilbar krank sind. Die müssen nicht zu Hause warten, bis das mobile Team kommt. Die müssen aber auch nicht stationär auf eine Palliativstation gehen, sondern sie können einfach diese Spezialambulanz aufsuchen. Und dann gibt es gerade jetzt Gespräche mit der Politik, wo wir hoffen, dass wir die bereits begonnene, wir haben so versuchsweise mal ein bisschen gestartet, dass wir vielleicht das in der Szene auch etablieren können. Das ist, glaube ich, die große Kunst, dass wir schauen, dass wir nicht die Menschlichkeit verlieren, die ohnehin rar ist im System, was wenig verwunderlich ist, sondern dass wir einfach effizienter werden, schlanker werden und ein bisschen wendiger.
In einer der vorigen Folgen unseres Podcasts Lebenswerk haben wir Isabel Almenniger getroffen. Sie ist Ärztin und Ordensfrau und arbeitet als Palliativmedizinerin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Und sie hat uns erzählt von einer sehr berührenden Begegnung mit einer Patientin, und zwar die sehr fortgeschritten erkrankt war und Ängste vor dem Tod hatte. Und als Schwester Isabel der Patientin gesagt hat, dass sie auch Ordensfrau sei und nicht nur Ärztin, hat die Patientin gesagt, das ist jetzt ein Lichtblick für mich. Und ich finde, diese Begegnung zeigt, wie bedeutsam oder wichtig auch die spirituellen Aspekte in der Begleitung schwer kranker Menschen sein können. Und welche Rolle spielt aus Ihrer Erfahrung der Glaube in der Sterbebegleitung?
Ja, das freut mich wahnsinnig, wenn Sie sowas erzählen oder wenn man sowas auch von anderen hört, dass das bloße Sein und die Anwesenheit eines gläubigen Menschen, ich nenne es jetzt bewusst nicht Ordensfrau, sondern eines gläubigen Menschen, für jemanden ein Lichtblick sein kann. Weil es deckt sich zu 100% mit meinen Erfahrungen oder mit unseren Erfahrungen. Wenn wir in die Fachsprache gehen, dann sprechen wir vom mittlerweile biopsychosozial und spirituellen Modell. Das heißt, den Menschen ganzheitlich oder in seiner Ganzheit zu erfassen. Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist ja auch schon ein bisschen platt, darum mache ich es ganz gerne an dem Modell fest. Und da bekommt die Spiritualität auch ihren Platz. Und also in den vielen Jahren habe ich bemerkt, dass es Menschen gibt, die sich Gott abwenden, weil sie hadern. Habe bemerkt, dass es Menschen gibt, die sich am Ende des Tages Gott zuwenden, aus einer gewissen Hoffnung heraus, und kaum jemand, der sich dann wirklich abwendet. Also es gibt scheinbar schon was in uns, wo diese Sinnfrage und der Wunsch, der im lauten Alltag ganz leise ist. Der Glaube. Ich weiß nicht, ob der Glaube selbst eine Rolle in der Sterbebegleitung spielt, aber so die Spiritualität und diese, den Rahmen zu schaffen, den Rahmen zu geben für eine übergeordnete Instanz, wo man Ängste, Sorgen, aber auch Wünsche und Hoffnungen hinlegen kann, das spielt, glaube ich, ganz eine große Rolle. Weil die Menschen, die bei uns sind, da ist die, wie sage ich das, da ist die Hoffnung, oder da ist so das Menschenmögliche ist getan. Das heißt, es gäbe nichts mehr. Das heißt, dass, wenn jetzt noch Hoffnung ist, ist die Hoffnung zwangsläufig an eine übergeordnete Instanz gebunden. Und deswegen spielt es so eine große Rolle und muss man dem mal wirklich Raum geben. Und wenn man, das ist sehr spannend, weil man sich, da kann ich jedem nur ermutigen, sich einzulassen, Menschen im Sterben zu begleiten. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man ja nicht mehr drum herum, dass man auch selbst glaubt an etwas. Was es dann noch immer ist, lassen wir Religionen außen vor und ob wir Gott nennen oder ob es eine andere Religion ist. Aber du kommst gar nicht drum herum, an etwas zu glauben, weil der sterbende Mensch oft so eine Transzendenz erlebt und manchmal durch Erzählungen dich ein bisschen hinter den, ich sag's mal, Vorhang blicken lässt. Wenn man das ein paar Mal erlebt hat, gehört, bewusst wahrgenommen, aber auch gespürt hat, weil sich ja atmosphärisch auch was tut, ohne dass jetzt esoterisch klingen möchte, da verändert sich atmosphärisch was im Raum, dann kriegt man eine Idee davon, hallo, da gibt es eine andere Seite und die ist gut, diese andere Seite. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, weil man sich mit Menschen am Lebensende beschäftigt, dass man Glauben entwickelt. Und dass man dann für sich selbst aber auch den Glauben als Ressource wiederentdecken kann, was ja verloren geht oft einmal. Also muss ich mir selbst aber der Nase nehmen. Wann schickt man ein Gebet am ehesten, wenn es irgendwo klemmt? Und manchmal in großer Dankbarkeit noch, aber so zwischendurch hat der Glaube wenig Platz, gell? Und dabei ist es so eine Ressource, das kann eine riesige Ressource sein.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie würden jedem empfehlen, sich mit sterbenden Menschen einzulassen. Das führt mich zum nächsten Thema, zum Thema Ehrenamt. Es gibt ja sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich zum Hospizbegleiter, zur Hospizbegleiterin ausbilden lassen. Wie wichtig ist das Ehrenamt in der Hospizarbeit?
Das Ehrenamt, das ist ehrlicherweise unverzichtbar in der Hospizarbeit. Weil wenn man jetzt an die ersten Fragen des Podcasts zurückdenken, ganz kurz, die Hospizbewegung stammt aus dem Ehrenamt, dem ist Rechnung zu tragen. Und das Ehrenamt ist immer, das an Menschen, die schenken Zeit und die schenken wirklich viel Zeit. Und das ist Zeit, die Patientinnen bekommen und die nehmen aber auch uns Pflegenden zum Beispiel das eine oder andere ab. Die gehen mit Menschen in den Austausch, die erledigen Einkäufe, die bringen Alltag auf die Station oder Normalität und Leichtigkeit. Nennen wir es vielleicht so, sie bringen Normalität und Leichtigkeit auf die Station. Ich habe selbst, mag ich vielleicht kurz erzählen, ich habe selbst diese Ausbildung gemacht, das Netzhof Hospiz Grundseminar. In der Steiermark gibt es einen Hospizverein Steiermark, da kann man so ein Hospiz Grundseminar besuchen. Und ich habe so ziemlich alle Ausbildungen, die man in unserem Bereich haben kann. Und dieses Hospiz Grundseminar war das letzte, das ich gemacht habe. Und eigentlich habe ich es ehrlicherweise nur gemacht, der Vollständigkeit halber, und habe mir gedacht, ja, ich habe schon alles, aber es gehört halt dazu. Ja, rückblickend war das vermutlich die wichtigste oder die beste, oder nicht die beste, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die wichtigste Ausbildung, weil es jetzt sehr viel auf Selbsterfahrung gesetzt, was natürlich bei allen professionellen Ausbildungen nicht das große Thema ist. Diese Selbsterfahrung war für mich auch nochmal spannend, Dinge aufzurollen, wo ich schon lange geglaubt habe, ich bin mit ihnen fertig, und sie schon noch einmal mit einer neuen Brille zu betrachten, mit der Brille einer erwachsenen Frau, wie ich halt jetzt hoffentlich bin. Dieses Dasein, weil ich bin ja eine, die immer sagt, sagt's nicht immer, ich kann nur da sein, das ist nicht nur. Im Rahmen dieses Hospizgrundseminars wird auch ein Praktikum gefordert. Man muss so 40-stündiges Praktikum machen. Und ich wollte keine Erleichterung und habe wirklich alles durchgezogen, habe das Praktikum auch gemacht. Und das war die wertvollste Erfahrung überhaupt, weil ich habe die Rolle der Pflegenden versucht, außen vor zu lassen und bin nur da gewesen. Und es war unglaublich schwer auszuhalten. Und damit ist mir bewusst geworden, wie viel unsere Ehrenamtlichen leisten, indem sie da sind und aushalten. Und das nur ist wirklich ein ganz ein blödes Wort in dem Zusammenhang, weil es nicht nur ist, sondern es ist so was Großes, das Dasein und vor allem das Aushalten können. Und auch die Zeit, die geschenkt wird, weil das finde ich wirklich großartig. Also wir haben Menschen da, die machen in unterschiedlichen Settings. Manche machen 6-mal eine Woche Dienst auf der Palliativstation. Und die berufstätig sind, die haben wir im Hospiz St. Elisabeth, die kommen jede Woche einen Nachmittag ganz fix, bis auf ihre Urlaubswochen. Und das finde ich ein Wahnsinnsgeschenk. Und großzügig, Lebenszeit herzuschenken. Also Sie merken, ich bin ein Fan vom Ehrenamt. Ich schätze es sehr. Und auch die Menschen, die sich dort bewegen.
Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen, was Sie den Hörerinnen und Hörern zum Welthospiztag mit auf den Weg geben möchten.
was möchte ich mitgeben? Man hat eigentlich eh schon vorausgegriffen. Bitte, bitte, bitte sind Sie mutig. Bitte seien Sie mutig. Manchmal einen Blick auf die Endlichkeit zu riskieren und vor allem auch berührbar zu sein, zu werden, zu bleiben. Das lohnt sich so unglaublich, in die Berührbarkeit zu gehen. Das ist nicht immer angenehm, aber man wird mit so vielen belohnt, mit so schönen Erlebnissen und Begegnungen, und den Mut, sich auf sowas einzulassen, das wünsche ich den Hörerinnen.
Bevor ich Sie, Desiree Amschel-Strableck, am Ende unseres Podcasts noch zu einem kurzen Word-Rap einlade, möchten wir, wie in jeder Folge, den Blick auf eine ganz besondere Initiative aus einem der 23 Ordensspitäler Österreichs richten. Heute stellen wir Ihnen ein einzigartiges Projekt vor, den Himmelshafen der Elisabethinen in Graz, wo obdachlose Menschen einerseits gepflegt werden, aber auch Menschen in der letzten Phase ihres Lebens wohnen, um nicht alleine sterben zu müssen. Sie bekommen eine sichere Unterkunft, medizinische Versorgung, aber vor allem Zuwendung und einen Ort der Würde. Dazu begrüße ich recht herzlich Stefanie Rovere, die Leiterin des Himmelshafens. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Himmelshafen Care und das Himmelshafen Hospiz. Könnten Sie uns die beiden Initiativen kurz vorstellen?
Ja, also das Himmelshafen Hospiz ist das, womit das Ganze begonnen hat, dieses ganze Projekt. 2017, anlässlich der 325-Jahresfeier der Elisabethinen Graz, wurde das Hospiz gegründet mit zwei Betten. Das erste Hospiz für obdachlose Menschen. Im Laufe der Jahre wurde dann das weiterentwickelt anhand einfach des Bedarfs. Wer braucht was und welche Anfragen kriegen wir und wo gibt es einfach Handlungsbedarf? Und seit Jänner 2025, also relativ neu, gibt es dann auch noch zusätzlich die Himmelshafen Care mit 6 weiteren Betten. Da steht jetzt nicht so sehr das Sterben im Vordergrund oder das Begleiten in der letzten Lebensphase, sondern da werden Menschen aufgenommen, die medizinisch versorgt werden müssen, im weitesten Sinne.
Viele Menschen können sich ja auch schwer vorstellen, wie der Alltag im Himmelshafen aussieht. Können Sie uns ein bisschen so mitnehmen, so einen Blick hinter die Kulissen gewähren?
Ist eigentlich eh gar nicht so einfach, weil es bei uns diesen ganz typischen Alltag eher selten gibt. Also das ist sehr gekennzeichnet durch viel Spontanes, viel Überraschendes, viel Tagesaktuelles. Wir haben prinzipiell 8 Betten, wo wir Menschen stationär versorgen können. Eine gewisse Routine stellt natürlich einmal das Essen dar. Das ist so ein Fixpunkt für die Menschen, wo es ein Frühstück gibt, ein warmes Mittagessen immer um Punkt 12, ein Abendessen dann immer um 6. Und wir versorgen die Menschen pflegerisch, was die Körperhygiene angeht, kriegen sie Unterstützung, aber immer mit Bedacht auf den Menschen, den wir da aufgenommen haben. Also uns ist durchaus bewusst, dass diese Leute ein Leben geführt haben, das eventuell eben nicht so regelmäßig war und nicht solche Strukturen gehabt hat. Und das ist ja auch ein Grund, warum sie sich in herkömmlichen Einrichtungen oft schwer tun, in großen Krankenhäusern und so weiter. Also versuchen wir im Rahmen des Möglichen größtmögliche Flexibilität zu haben, indem wir auf das eingehen, was an dem Tag gerade möglich ist. Können wir heute duschen gehen? Können wir heute die Haare waschen oder nicht? Ein Kontrolltermin im Krankenhaus steht vielleicht an für ein gebrochenes Bein. Ist das heute möglich? Schaffen wir das alleine? Brauchen wir da Begleitung hinauf? Gespräche mit der Sozialarbeit, ja, also wie schaut's danach aus? Wie kann es weitergehen, wenn das Bein geheilt ist? Wohin kann man entlassen werden? Welche Möglichkeiten gibt's? Und auch das ist dann wieder wirklich von Fall zu Fall ganz individuell. Ist es jemand aus der unmittelbaren Umgebung? Ist es jemand, der österreichischer Staatsbürger ist? Ist es jemand, der versichert ist oder jemand, der gar keine Ansprüche hat? Wie krank ist der oder diejenige? Wie mobil ist da ein Rollstuhl im Spiel oder überhaupt nur mehr das Bett möglich? Und je nachdem, also wird dann eben im Team beraten und dann auch mit den Bewohnern und Bewohnerinnen gesprochen und dann natürlich auch darauf eingegangen, was will der Mensch eigentlich für sich und für die nächste Zukunft. Und da versuchen wir halt dann unser Bestes zu tun im Rahmen der oft sehr beschränkten Möglichkeiten.
Wie setzt sich das Team zusammen bei Ihnen im Himmelshafen?
Also die Basisversorgung wird bei uns von Betreuerinnen geleistet. Das heißt, die sind wirklich Tag und Nacht da, immer zu zweit im Dienst, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dann gibt es diplomierte Pflegerinnen, die kommen von Montag bis Freitag. Dann haben wir ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die je nachdem nach zeitlicher Verfügbarkeit kommen. Wir haben, da unterscheidet sich es dann ein bisschen, ob jemand wirklich schon sterbend ist. Dann werden die von den HospizärztInnen aus dem Krankenhaus, der diese wird ihnen betreut, oder ob jemand in der Care-Einrichtung bei uns ist, dann werden die Menschen über ehrenamtlich tätige ÄrztInnen betreut. Das ist die Frau Dr. Quitt und die Frau Dr. Diesauer, wo wir eben irrsinnig dankbar sind, dass sie das machen. Auch die Frau Dr. Mikic von Winzidorf hat betreut immer wieder auch mit. Ja, dann gibt es noch eine Sozialarbeiterin, die sich um alle kümmert und dann mich noch in der leitungskoordinierenden Funktion. Ich mache alles von Hausmeisterarbeiten bis, dass ich schaue, dass die Einrichtung finanziert ist, dass wir genug Geld haben, dass wir genug Personal haben. Das ist natürlich in dem Bereich auch nicht immer so einfach. Wie kann es weitergehen überhaupt mit dem Projekt? Das sind strategische Fragen. Aber auch wirklich dann, wen nehmen wir auf? Das sind so auch meine Bereiche.
Wie finden die Menschen den Himmelshafen? Also wie finden die Menschen zu Ihnen?
Ja, das ist unterschiedlich. Einerseits zum Beispiel, indem Streetworker aufmerksam werden auf jemanden, der irgendwo im Freien schläft und ihnen auffällt, dass es dem oder derjenigen nicht gut geht und sie zum Beispiel nicht aufstehen kann oder inkontinent ist oder ein Gips hat und auf der Straße ist. Also da rufen uns dann die Streetworker an und berichten uns von dem Fall. Obdachlosen Einrichtungen wenden sich oft an uns, die sagen, es geht mit demjenigen oder derjenigen bei uns nicht mehr, wir haben Stiegen, das geht nicht mehr, oder diejenige wird jetzt aus dem Krankenhaus entlassen und ist schlechter als davor und wir können ihn nicht mehr so übernehmen. Krankenhäuser rufen bei uns an, also dort das Entlassungsmanagement vom Krankenhaus. Und es gibt mittlerweile auch schon ein paar Bewohner, die uns kennen und die schon mal da waren bei uns und die halt jetzt wieder ein Problem haben, die sich dann eventuell sogar auch selber melden, weil sie unsere Nummer haben. Sehr unterschiedlich, ja.
Was sind so die größten Herausforderungen für Sie?
Die größten Herausforderungen? Es sind eigentlich bei allen Herausforderungen nicht unsere Bewohner, so sehr man das glauben möchte. Also wir haben da die komplette Palette von Krankheit, finanzielle Not, Suchterkrankungen, Einsamkeit. Aber da erfahren wir eigentlich allermeistens eine große Dankbarkeit und dann auch eine Zufriedenheit, wenn das auch nicht jeden Tag und jede einzelne Stunde zutrifft. Aber so im Großen und Ganzen herausfordernd sind oft eher die finanzielle Situation, das ist herausfordernd. Wir wissen eigentlich nie genau, wie es weitergeht und wie lange es weitergehen kann. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, das ist eine Herausforderung, weil sowas wie wir an sich in der jetzigen Gesetzeslage nicht vorgesehen ist. Wir sind kein Krankenhaus, wir sind kein Pflegewohnheim, wir fallen da nirgends rein in irgendeine Kategorie. Also wir sind im Moment ein Pilotprojekt und hoffen sehr, dass das irgendwo einmal auch dazu führt, dass wir regelfinanziert werden, dass solche Einrichtungen es einfach gibt und dass die gewollt sind in Österreich und dass es die auch in anderen Bundesländern gibt. Das wäre unser Ziel. Aber es ist natürlich herausfordernd, so als Pilotprojekt, als erste sich da einmal die Schneise zu schlagen. Ja. Da gibt es viele Fragen, die gesetzlicher Art, finanzieller Art und so weiter, die offen sind einfach. Ja.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, 2017 wurde der Himmelshafen gegründet, ein sehr einzigartiges Projekt österreichweit. Was war so die Initialzündung, dieses Projekt ins Leben zu rufen und welche gesellschaftliche Lücke schließen Sie damit?
Also es ist schon vom Orden sehr stark ausgegangen, also vom Orden der Elisabethinen, die, wie eh schon kurz erwähnt, ihr 325-jähriges Bestehen in Graz gefeiert haben und sich da einfach mal rückbesinnt haben oder rückbesinnen wollten auf den ursprünglichen Gründungsgedanken, auf ihren Auftrag sozusagen, sich rückbesinnt haben auf die heilige Elisabeth, die ja ein sehr privilegiertes Leben aufgegeben hat und die im direkten Kontakt armen Menschen geholfen hat und somit Essen versorge und so weiter, gegen das, was ihr Stand eigentlich für sie vorgesehen hatte. Und da war jetzt halt die Frage, was würde die heilige Elisabeth, wenn sie jetzt heute da in Graz leben würde, was würde sie jetzt tun? Was könnte etwas sein, was sie Not sieht? Und da ist man, die Elisabethinen auch haben dann ein Jahr lang gebetet und einfach um eine Art Eingebung gefragt, was könnte das sein, und sind dann drauf gekommen, ja, eigentlich gibt es nicht so richtig einen Ort, wo obdachlose Menschen sterben können. Es gibt kein Hospiz, wenn man zum Beispiel nicht anspruchsberechtigt ist, in das man einfach so gehen könnte. Es gibt viele obdachlose Menschen, in den allermeisten Fällen auch keine Familie, die sie dann noch aufnimmt, die sie dann begleitet in der letzten Lebensphase. Und das war dann so die Initialzündung, zu sagen, ja, dann machen wir das jetzt einfach einmal und bieten das an mit der Erfahrung, die wir aus dem Krankenhaus haben, eine möglichst niederschwellige Einrichtung für Menschen, die obdachlos sind und am Lebensende angelangt sind. Dann hat man eben wirklich gegen auch nicht gar nicht so geringen Widerstand das dann ins Leben gerufen und hat diese zwei Betten eben seit 2017 betrieben.
Sie haben schon gesagt, Sie fallen jetzt in keine Kategorie. Sie sind ein Pilotprojekt. Welche Unterstützung braucht das Projekt? Und was würden Sie sich noch wünschen, damit solche Einrichtungen wie der Himmelshafen nicht mehr die Ausnahme, sondern selbstverständlich sind?
Ja, ich denke mir da eine gewisse Bereitschaft einfach anzuerkennen, ob das jetzt gesellschaftlich ist oder auch vom Gesetzgeber her ist oder von diversen Budgets aus Ministerien, Stadt und Land, einfach ein gewisses Commitment zu sagen, jeder Mensch, der krank ist, der ein Bett braucht und eine Betreuung braucht, der bekommt sie einfach auch. Ja? Also das würde einfach schon sehr viel ändern, wenn das einfach einmal etwas ist, wo wir sagen als Gesellschaft, es gibt niemanden, der dazu keinen Anspruch hat. Und es gibt auch niemanden mehr, der sozusagen nicht anspruchsberechtigt ist, weil es einfach ganz einfach menschlich nicht vertretbar ist, dass gerade jemand, der dann eh schon krank ist und kein Geld hat und keine Familie hat und einsam ist, dann auch noch hin und her geschoben wird zwischen dem einen Krankenhaus und dem anderen und eigentlich jeder versucht, den nur noch oder sie loszuwerden und möglichst schnell zu entlassen und wohin kann man den entlassen und wo kann der wieder ein paar Tage bleiben, bis er dann wieder entlassen wird. Also diese enorme Belastung für einen Menschen, der eh schon krank ist. Und dann würde sich an sich alles weitere fügen, dass man dann sagt, gut, dann braucht es einfach diese Einrichtungen und braucht es für diese Einrichtungen eine gewisse Finanzierung. Und wir sehen es aus der eigenen Erfahrung, man redet hier nicht von Unsummen an Geld. Also es sind keine Unsummen, die notwendig sind, um niederschwellig ein paar Betten betreiben zu können, und da ist schon ganz viel passiert. Also einfach dieses Commitment zu sagen, ja, wir wollen das in Österreich und wir wollen das da, wo die Obdachlosigkeit am meisten anfällt, nämlich in den größeren Städten, Einrichtungen dieser Art haben, wo Menschen kommen können, wenn sie entweder sterbend sind oder wenn sie Langzeitpflege brauchen. Das ist ein großes Feld, das komplett unabgedeckt ist im Moment. Oder wenn sie Übergangspflege brauchen und wieder zu entlassen sind. Und da müsste man einfach den gesetzlichen Rahmen schaffen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das sind keine Millionen notwendig. Ein paar 100.000 Euro im Jahr wären schon genug.
Ja, vielen Dank, Frau Rovere. Auch die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch das Projekt unterstützen.
Und so ist es.
Sie haben ja auch einen prominenten Unterstützer, wenn man auf die Webseite des Himmels...
Ja, genau. Na, wir freuen uns sehr. Der Paul Pizzerre hat sich getraut, sich des Themas anzunehmen. Obdachlosigkeit und Sterben ist ja nicht so das Thema, das jeder so gerne sich auf die Fahnen schreibt. Also da sind wir sehr dankbar über seine Unterstützung und da erreichen wir auch Leute, die wir sonst mit dem Thema Hospiz und Obdachlosigkeit und Krankheit nicht erreichen würden. Trotzdem ist es nach wie vor nicht so einfach. Man kann bei uns eine Partnerschaft übernehmen um 99 Euro im Jahr. Da muss man nur ins Google eingeben, Paten und Elisabethinen oder Paten und Himmelshafen und kommt schon auf den Online-Patenkalender, wo man so eine Partnerschaft abschließen kann. Kann man sich einen bestimmten Tag aussuchen im Jahr, der einem selbst eventuell wichtig ist, weil man da Geburtstag hat oder weil da jemand verstorben ist, ein naher Angehöriger oder so. Und an diesem Tag dann mindestens 99 Euro, gerne auch mehr, als in Form einer Patenschaft zahlen. Einmal spenden sind natürlich auch möglich. Auf unserer Homepage www.himmelshafen.at findet man dazu die Bankdaten. Wir freuen uns über kleine und große Spenden aller Art. Sachspenden in Form von nicht abgelaufenen Medikamenten, wenn man das vorher mit uns abstimmt, was wir gerade brauchen, nehmen wir auch gerne. Lager ist zwar beschränkt, aber wenn es das ist, was wir benötigen, immer jederzeit gerne. Und ja, unterstützend sind natürlich auch gute Wünsche und Gebete, dass es weitergeht, dieses Projekt. Das ist noch eine andere Variante.
Ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Projekt Himmelshafen unterstützen möchten, wir werden auch die Internetadressen in der Shownote anführen. Vielen Dank.
Danke auch. Danke fürs Interesse.
Jetzt möchte ich Sie, Frau Amschel Strableck, zum Ende unserer Folge zum Word-Rap einladen. Sind Sie bereit?
Ja, ich bin bereit.
Kraft tanke ich durch?
Die Natur. Die Natur in ihrem Sein als Schöpfung.
Mein Herz schlägt für?
Meine Kinder.
Leben bedeutet für mich?
Spüren.
Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese auch sehr persönlichen Eindrücke, die Sie uns sozusagen vermittelt haben, an denen wir teilhaben dürfen. Und wir sind jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Unsere heutigen Gesprächspartnerinnen repräsentieren die wichtige Arbeit der Ordensspitäler Österreichs und zeigen, dass neben den medizinischen Leistungen die Menschlichkeit immer im Mittelpunkt steht. Der Welthospiztag am 11. Oktober erinnert uns einmal mehr daran, Hospizarbeit bedeutet Menschlichkeit, bedeutet, wie Sie das so schön formuliert haben, Dasein. Es bedeutet Nähe und Würde. Denn in der Hospizarbeit geht es darum, den Tagen mehr Leben zu geben. Und ich danke Ihnen nochmals, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, ich kann nur Danke sagen, dass die Hospiz- und Palliativcare Platz bekommt in Ihrem Podcast. Und ich freue mich sehr, Teil davon zu sein. Und danke für das schöne Gespräch und die wirklich tollen Fragen.
Ja, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.